Dass ich gern um die Ecke denke, ist treuen Hörerinnen und Hörern ja bekannt. Dass ich es manchmal ein bisschen übertreibe mit dem Feminismus, ja, das sehen wahrscheinlich einige so. Aber was soll ich machen? Ich kann einfach nicht anders. Und deshalb ist es natürlich für mich auch naheliegend, darüber nachzudenken, ob eigentlich das Wetter feministisch genug ist.
Ich glaube, es ist jetzt in dem Bereich, wo ich damit zu tun habe, in den letzten Jahren, die ich erlebe, sehr viel passiert. Wir sind im ORF-Wetter wirklich bei der Aktion 50-50 dabei und meine Kollegin Christa Kummer moderiert sogar pro Monat mehr Wetter als ich. Und vor vielen Jahren schon hat es endlich aufgehört mit dem Unsinn, dass in Deutschland werden ja die Hoch- und Tiefdruckgebiete benannt. Und das war früher so, dass die Hochs, die ja grundsätzlich eher das sonnige Wetter bringen, männlich waren und die Schlechtwettertiefs weiblich. Das wechselt jetzt von Jahr zu Jahr. Also hier ist Gleichberechtigung zumindest angekommen.
Sagt ORF-Wettermann Markus Watzak. Was Männer so zum Thema Frauenfragen sonst noch zu sagen haben, das könnt ihr euch übrigens auch live geben. Am 5. Mai 2024, da bin ich wieder mit einer Frauenfragen-Live-Bühnenshow in der Kulisse in Wien zu Gast. Da gibt es dann ein Casting mit Männern aus dem Publikum. Das wäre zum Beispiel ein schönes Geschenk für den Papa, den Chef oder den Nachbarn. Ich werde aus dem Frauenfragenbuch lesen und es wird natürlich auch Gäste geben. Und zu Beginn, da versuche ich mich ein bisschen im... Naja, lustig sein. Das hat mir mein Arzt verordnet, weil dieses ganze Feminismus-Ding, das ist schon auch deprimierend.
Oh Mann, was für Fragen.
Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marila. Heute mit Markus Watzak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Markus, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich.
Wir haben vorhin eben schon kurz darüber gesprochen, das Wetter und der Feminismus. In feministischen Kreisen hat es, wie gesagt, im Jahr 1998 einen Aufschrei gegeben, denn bis dahin haben, wie du erklärt hast, alle Tiefdruckgebiete weibliche Namen bekommen und die haben aber meistens schlechtes Wetter gebracht, die Tiefdruckgebiete, und das fanden viele sehr unfair. Wie stehst denn du dazu?
Na, wie bei vielen Dingen habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Es war einfach so, dass die Benamung ist ja auch alphabetisch, dass man weiß, dass wie viel tief oder hoch das eben ist. Aber natürlich, wie dann der Aufschrei kam, dann muss man doch was ändern. Da habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? Weil es sind ganz oft diese Dinge so einfach zu ändern. Man hat dann gesagt, okay, wir wechseln jedes Jahr und das ist doch einfach logisch, das ist doch einfach fair. Aber ja, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, gebe ich auch zu.
Wie stehst du denn generell zum Feminismus? Bist du Feminist, würdest du sagen?
Ich glaube, ich würde mich nicht als Feminist bezeichnen. Für mich ist das wie vieles, was Gerechtigkeit auf dieser Welt betrifft, der Normalzustand. Also ich habe aus meiner Geschichte, aus meinem Aufwachsen, aus meinem Leben, ich sehe keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn es um erreichbare Ziele oder Leistung oder Gehalt oder was auch immer geht, sondern das sind zwei Menschen, die haben die gleichen Rechte, die haben die gleichen Pflichten, die sollten gleich viel verdienen. Aber ich sehe mich jetzt nicht als Feminist, sondern als, das ist ganz selbstverständlich und normal, aber ich weiß, dass es das leider noch nicht überall ist, bei weitem nicht.
Jetzt bist du ja auch Vater von einer Tochter und bist mit einer Frau zusammen. Wäre es da nicht angebracht, eben auch als Mann, wenn man merkt, dass die Gleichberechtigung noch nicht überall angekommen ist, sich dann auch einzusetzen dafür?
Das tue ich, wie auch bei Themen, die mir genauso nah sind wie beim Klimawandel. Ich kann vorleben, ich kann vorzeigen und das mache ich. Also ich nehme die Verantwortung als Vater, als Hausmann, als Einkäufer und Bügler ernst und auch das in einer Selbstverständlichkeit. Und das ist ganz normal, weil ich mein Leben auch gelegentlich mit Frauen verbracht habe, die mehr leisten als ich, beruflich jetzt gesehen. Und dann muss der andere Partner natürlich einspringen und das machen, was zu Hause zu tun ist. Es ist genauso Arbeit, oft die härtere. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss das normal sehen und tun. Dann sehen es andere auch und sehen es auch als selbstverständlich. Und ich hoffe immer, da auch ein paar Menschen anstecken zu können.
Die Aufwärmrunde ist vorbei. Magst du was trinken? Ich habe wie immer mitgebracht eine Flasche Prosecco, einen Frauenpower-Tee.
Nein, ich bleibe einfach mal beim Wasser. Ich bin gerade beim Fasten, daher nein zum Prosecco. Leider, das wäre jetzt ja nett.
Trinkst du gern Prosecco?
Ja, absolut gern, ein Gläschen.
Auch in der Arbeitszeit?
Nein, in der Arbeit gibt es keinen Alkohol.
Fangfrage.
Natürlich nicht.
Ich stelle dich jetzt am besten kurz mal vor. Du bist 53 Jahre alt, optisch so der unscheinbare Typ von nebenan mit der klassischen Radiofrisur. Du hast aus deiner ersten Ehe zwei erwachsene Kinder und aus deiner letzten Beziehung mit der erfolgreichen TV-Moderatorin Silvia Saringer einen Sohn im Teenageralter. 2022, da habt ihr euch ja getrennt. Du bist aktuell in einer neuen Beziehung mit einer erfolgreichen Anwältin, Yogalehrerin und bekennenden Feministin. Du hast Meteorologie studiert und arbeitest seit gefühlt schon immer beim ORF. Zuerst beim Radio und seit fast 20 Jahren, da moderierst du in der Zeit im Bild das Wetter. Du hältst außerdem Vorträge zum Klimawandel, hast 2 Bücher darüber geschrieben und bist Gründungsmitglied von Climate Without Borders. Die Spielregeln.
Ja, ich habe es mitgekriegt in den vorangegangenen Podcast, aber ich habe noch nicht gesehen, wie schick die Joker-Strickdecken, oder wie würdest du es bezeichnen?
Ja, Strickpölsterchen. Gestickt, ja.
Das ist schön. Gestickt, ja. So, ist es ein Nein?
Ein Nein-Joker.
Mhm.
Genau. Du musst alle meine Fragen beantworten, aber bei einer kannst du eben sagen, nein, beantworte ich nicht. Dann ziehst du diesen Joker. Du kannst wen anrufen.
Das ist gut.
Wie gesagt, Handys kannst du aufgedreht lassen und du kannst den Richtungswechsel-Joker einsetzen, dann muss ich die Frage beantworten.
Auf das freue ich mich ja besonders, ja?
Ja, das wird eigentlich nie eingesetzt. Joker werden sowieso nie eingesetzt.
Eigentlich. Okay, es ja was gibt, wenn man keine Joker verwendet.
Richtig, schau, da ist ein Auskenner am Werk. Sehr gut.
Ja, klar.
Dann schauen wir gleich einmal, wie du dich am roten Teppich machst. Wir probieren nämlich gleich aus, wie das so ist mit den Frauenfragen. Und ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt werden bzw. gestellt worden sind. Und ich bitte dich jetzt um kurze Antworten und wir gehen auf den roten Teppich.
Am roten Teppich.
Du hast schon relativ lange sehr hohe Geheimratsecken. Glaubst du, du wärst mit vollerem Haar erfolgreicher?
Ach, ich glaube, ich hätte gern volleres Haar, das ist schon ein Ding, das an mir nagt. Ich glaube, erfolgreicher wäre ich nicht, weil jetzt, das soll nicht überheblich klingen, aber wenn du Meteorologie studiert hast und mir wurde am Anfang gesagt, super Studium, du wirst nie einen Job kriegen, was willst du denn noch erreichen? Also ich glaube, den Erfolg habe ich mir erarbeitet, trotz schütterem Haar.
Du hast einmal auf Instagram ein Posting gemacht, wo du irgendwas geschrieben hast, Botox von dem und dem Arzt und ich weiß nicht, was da noch alles dabei war. Hast du schon mal an eine Haartransplantation gedacht?
Ich habe letztens, ich habe keine machen lassen, ich würde den Veranstalter verklagen, der das verbrochen hätte, aber lustigerweise hier im ORF Newsroom war letztens eine Geschichte, dass man jetzt in die Türkei fliegt und sich das dort machen lässt. Der Zug ist für mich abgefahren. Also natürlich, wenn die Haare weniger werden, glaube ich, denkt ein Mann drüber nach, Mist, weil das ist halt ein Prozess des Älterwerdens und der nagt sehr an mir. Aber an die wenigen Haare habe ich mich gewöhnt und sehe kein Problem mehr drin.
Der Prozess des Älterwerdens nagt an dir?
Ja.
Hast du ein Problem mit dem Älterwerden?
Ja, auf alle Fälle.
Warum?
Weil ich nicht mehr 30 bin und das ist, wenn man über 50 ist, merkt man auch, dass sich ein paar Dinge verändern. Es kommen kleine Wehwehchens dazu, man kann den Satz immer öfter anbringen, dass das Schlimmste an der Jugend von heute das ist, dass man nicht mehr dazugehört und das merkt man auch. Auch ich meine, meine 2 großen Kinder sind erwachsen und das sind andere Erwachsene als ich es bin. Ich bin einfach mittlerweile über 50 und das ist nicht so leicht gewesen.
Mhm. Was tust du denn, um dir das Altern leichter zu machen?
Da machen meine Kinder sehr viel und das war eines der größten Komplimente. Ich habe mal meinem größten Sohn, als der noch in einem kindlicheren Alter war, gesagt, Janis, für dich bin ich doch ein alter Mann. Ich weiß es ja, man hat Lehrer, Eltern, Ärzte immer als alte Männer oder eben Frauen gesehen. Und das Coole war, er hat gesagt, naja, Papa, er hat die Frage eigentlich umgangen. Er hat dann gesagt, du bist cool, weil du gehst mit mir Wakeboarden, Skifahren, Mountainbiken und so. Also er hat sich gar nicht auf das Alter fokussiert, sondern eher gesagt, was ich mache. Und ich glaube schon, dass ich versuche, oder gar nicht versuche, dass die Hobbys, meine Jugend, Gott sei Dank, ich noch ausführen kann und das hält jung. Viel Bewegung an der frischen Luft, viel Bewegung überhaupt und einfach das Wichtigste, viel Spaß im Leben zu haben. Das, glaube ich, viel Lachen hält jung, auch wenn es mehr Falten macht.
Jetzt hat ja das Altern auch mit deinem Job ein bisschen zu tun. Du bist seit eben fast 20 Jahren im Fernsehen. Bei Frauen heißt es oft, ab 40 ist so die Zeit, wo langsam das Ablaufdatum am Bildschirm beginnt. Es gibt Studien dazu, die das belegen. Wie schaut es denn bei dir aus mit dem Ablaufdatum im Fernsehen?
Ich glaube auch, dass es hier einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Gott sei Dank in meinem Bereich nicht. Meine Vorgänger sind teilweise bis zur Pension am Schirm geblieben und ich habe auch eine Kollegin, deren Alte wir jetzt natürlich nicht auspacken dürfen. Aber ich glaube, dass es Gott sei Dank heute möglich ist, wenn man gut ist, auch sehr lange einen Dienst vor der Kamera machen zu können.
Warum glaubst du, ist das Alter überhaupt im Fernsehen so ein Thema oder sogar ein Problem?
Ich glaube, das liegt einfach an der Zielgruppe und der Werbung. Nicht? Also jeder Werbekunde will wissen, was ist denn die Zielgruppe, welche Leute erreichst du, und man will da diese jungen, dynamischen Menschen erreichen, und die wollen natürlich junge, dynamische Menschen im Fernsehen sehen. Aber dass sich das Fernsehverhalten verändert hat, dass sich auch die Werbekunden verändert haben, ich glaube, das hat noch nicht ganz so aufgeschlagen, dass mittlerweile, glaube ich, ältere Menschen eine interessante Zielgruppe sind, weil das ist zum ersten Mal, die haben viel Geld, die haben viel Zeit, manche davon, ja, und wollen dieses Geld auch ausgeben. Also hier könnte man auch ansetzen, und so komme ich dann vielleicht doch noch bis zur Pension auch im Fernsehen klar.
Mhm. Im Fernsehen ist es, ich glaube, bei Männern und Frauen sehr ähnlich, bei Frauen vielleicht noch mehr, aber es wird sehr oft das Äußere kommentiert und es gibt dann immer wieder Zuschriften, was die Bekleidung betrifft oder was die Frisur betrifft. Was sind denn so nervige Kommentare, die du manchmal bekommst? Wirst du auf dein Äußeres, wirst du da bewertet?
Ja, sehr oft, und nervig ist es nie. Es ist aus meiner wilderen Zeit im Fernsehen, also mit bunten T-Shirts und was ist da drauf und dieses Sakko geht gar nicht oder diese Farbe war zu grell oder jetzt bin ich munter. Also ganz oft, es waren früher natürlich ein paar inhaltliche Kritikpunkte, aber mittlerweile sind die Wetterprognosen so gut, dass das schon sehr wenig geworden ist. Die meisten Feedbacks kommen tatsächlich zur Kleidung bei mir.
Und was kommt da?
Durchaus auch mal Interesse, wo ist dieses T-Shirt oder dieser Anzug her, der hat mir so gefallen, will ich für meinen Mann kaufen, habe ich schon erlebt. Genauso wie diese Farbe ist so grell, können auch nur Sie tragen, oder bitte nicht mehr diesen Anzug, der ist zu wild. Also solche Dinge kommen schon.
Weil du jetzt das Beispiel gebracht hast, diesen Anzug, den will ich für meinen Mann kaufen, kommen dann so Kommentare eher von Frauen?
Also, dass jemand für seinen Mann einen Anzug kaufen will, kommt eher von Frauen, noch immer. Das restliche Interesse kommt auch oft von Männern. Das hält sich die Waage, würde ich jetzt schätzen, grob, ja.
Du hast 3 Kinder.
Ja.
Wie schaffst du es denn, nach 3 Kindern so schlank zu sein?
Dass die Schwangerschaft an sich immer meine Frauen übernommen haben, hat sehr dazu beigetragen, dass ich hier meine... Und ich glaube wieder, wir sind an einem Punkt, erstens, wo ich auch wieder aus meiner Erziehung heraus sehr natürlich und mich gesund ernähre, oder ich versuche es zumindest, und es ist die Fitness, der Sport und das wilde Leben mit 3 Kindern. Das hält dich in Bewegung, das hält dich fit, das hält dich schlank und irgendwie auch jung.
Du hast eine ziemlich gute Haut. Welche Beauty-Produkte verwendest du?
Ich weiß es gar nicht. Also schlicht und einfach bin ich da sehr lausig. Ich glaube, das liegt auch wieder eher mit der vielen Bewegung im Freien und mit der richtigen Dosis an Sonnenschein zusammen. Ich verwende irgendeine Hautcreme. Ich weiß eigentlich nur bei meiner Zahnpasta, welche Marke es ist, weil der bin ich treu geblieben.
Bist du manchmal neidisch auf deine Kollegin Christa Kummer, weil sie einfach die schöneren Schuhe anhat als du?
Nein, wir hatten ja bis vor kurzem sogar extra unterschiedliche Kameraeinstellungen, dass man meine Schuhe gar nicht sieht, weil ich ein lausiger Schuhputzer bin und mir das eigentlich ziemlich wurscht ist, welche Träte ich anhabe. Nein, ich bin nicht neidisch, aber ich sehe Ihre Schuhe sehr gerne, wie Sie im Ganzen.
Ich kenne dich ja vor allem aus der ORF-Maske, wo wir, als ich noch beim Sport moderiert habe, manchmal Zeit verbracht haben. Was bei dir sofort auffällt, ist deine spitzbübische Art. Du kommst da immer rein und bist irgendwie gut gelaunt und hast einen Spruch auf den Lippen. Wirst du aufgrund deiner jugendlichen Ausstrahlung auch manchmal unterschätzt?
Habe ich noch eine jugendliche Ausstrahlung? Jetzt hast du vorher von den schütteren Haaren von 52 Jahren und okay.
Ja, ich finde, das ist so das Äußere, wenn man so auf dich blickt. Mhm. Und das, was von innen kommt, finde ich, ist aber sehr jugendlich und frisch und vielleicht auch eben, was du gesagt hast, du hast ja ein Problem mit dem Älterwerden und versuchst dir das eben zu bewahren oder bist vielleicht innerlich auch nicht älter geworden.
Nein.
Und du hast mal auch auf Instagram ein Bild gepostet, wo du geschrieben hast, da hast du so eine Skater-Montur an, Helm und weiß nicht, Knieschützer, glaube ich, und Skateboard, dass du für den älteren Bruder deines Sohnes gehalten worden bist.
Ja, das war tatsächlich, da waren wir mal in Wien in Oberla skaten und das war wirklich lustig. Also da war auch ein junger Bursch und der hat dann gesagt, du bist unser Bruder. Ich habe gesagt, hi, ich bin der Papa. Und das war mit meinem jüngsten Sohn, also da ist der Altersunterschied ja doch schon sehr groß. Und das spitzbübische, jetzt habe ich die Frage, aber ich habe ja keinen Joker gezogen. Jetzt musst du die Frage nochmal, die Frage war, ob
du glaubst, dass du manchmal vielleicht nicht ernst genommen wirst oder unterschätzt wirst.
Nein, im Gegenteil. Ich glaube, Beim Wetter ist es harmlos, beim Wetter darf man auch Spaß machen, darf man auch eine witzige Formulierung und das mögen die Leute und das schadet der Kompetenz überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe mich etabliert mit dem steten Versuch, die besten Prognosen des Landes jeden Abend abzuliefern. In der Klimakommunikation ist das schon heikler gewesen, aber ich habe mir auch gedacht, das ist so ein ernstes Thema und eigentlich sehr tragisch und dramatisch. Und in meinen Vorträgen gibt es viele Stellen, wo die meisten Besucher trotzdem mal lachen und ich halte das für extrem wichtig. Das schadet nicht der Kompetenz oder dem Ernst genommen werden, sondern im Gegenteil, ich glaube, dass wir mit einem Lachen Informationen besser abspeichern können und mir ist es sehr wichtig, Menschen auch zu unterhalten. Und das ist auch für mich, ich finde Vorträge sehr oft sehr langweilig. Ich möchte das nicht, dass jemand bei mir im Publikum sitzt und sagt, boah, das ist aber langweilig, sondern mit den drei Lachern kannst du nachher auch die wirklich wichtigen Botschaften besser platzieren.
Dann haben wir einen sehr ähnlichen Ansatz, weil den verfolge ich auch mit dem Podcast. Ich glaube auch, dass es eben über das Thema Gleichberechtigung und Feminismus, dass man da so drüber sprechen kann, dass es eben nicht nur bierernst sein muss und dass man auch mitunter lachen darf. Weil es ist ja, es ist ernst genug, aber warum nicht auch Spaß haben dabei?
Absolut. Und ich meine, mit dem Ernst genommen werden, das sind ja viele Dinge in meinem Leben passiert, aber mich hat hier in der ORF-Wetterredaktion mal der Bundespräsident besucht. Ich durfte vor kurzem wieder im Parlament sprechen. Das sind Dinge, von denen habe ich nie zu träumen gewagt. Und das heißt ja, jemand, der mich einlädt oder jemand, der mich besuchen kommt und selber der Bundespräsident ist, nimmt mich offensichtlich ernst genug, um seine Zeit mir zu widmen.
Dann bleiben wir vielleicht gleich beim Klimawandel, deinem Steckenpferd bzw. Klimaschutz. Und ich würde es gerne kombinieren eben mit meinem Thema, nämlich Feminismus. Und habe jetzt gemerkt, auch in der Vorrecherche, dass das sehr viel miteinander zu tun hat. Studien zeigen immer wieder, dass vor allem, und ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber reiche weiße Männer schuld an der Klimakrise sind bzw. diese auch befeuern, weil sie einfach die meisten Emissionen ausstoßen. Was sagst du dazu?
Das ist absolut richtig. Das ist auch komplett meine Erfahrung im Gespräch mit den Menschen, die in meinen Vorträgen sind. Oder es wäre interessant, wie die Aufteilung ist, Männer, Frauen, wer meine Bücher gekauft hat. Ich glaube, dass Frauen definitiv die besseren Klima-, Umwelt-, Weltschützer sind. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mag mit diesem Mutterinstinkt des Beschützens ich glaube, das ist nach wie vor so, dass Männer schneller, höher, weiter, kostet es, was es wolle, Hauptsache Profit, Anerkennung, Lob, weiß ich nicht was. Und Frauen das große Ganze eher im Blick haben. Also das ist eine Beobachtung, die ich total teile, ja.
Die Frage ist ja jetzt immer, du hast sowas wie Mutterinstinkt genannt, die Frage ist ja immer, woher das kommt, dass die Dinge so sind, wie sie sind, und das versuche ich ja hier zu erörtern in unterschiedlichen Gesprächen und frage mich dann auch immer wieder, okay, diese Geschlechterstereotype, die wir eben haben, wie sind Männer, wie sind Frauen, ganz viel davon und auch da gibt es Studien, ist sozialisiert. Und zum Beispiel Statussymbole von Männern, also ganz klassische Statussymbole, das sind eben Autos, das ist die Geschäftsreise, das sind irgendwie große Häuser mit Pool. Also das sind eben auch alles Dinge, die klimaschädlich sind. Und wenn wir uns jetzt anschauen, so Geschlechterstereotype von Frauen, vor allem wenn es um Care-Arbeit geht und im pädagogischen Bereich sich um die Zukunft des Nachwuchses kümmern, da ist nichts klimaschädlich. Also da gibt es auch kaum Emissionen. Müssten wir nicht, jetzt auch an dich gerichtet, weil du ja sehr dahinter bist, in Sachen Klimaschutz auch was voranzutreiben, müssten wir uns nicht auch viel stärker auf diese sozialisierten Geschlechterstereotype konzentrieren und die verändern, um wirklich einen Impact leisten zu können?
Ja, oder mehr Frauen an die Macht endlich mal lassen, weil sie die Dinge in die richtige Richtung bewegen. Also ich glaube, das geht Hand in Hand und ich bin ja nicht allein. Ich bin jetzt ein Mann, aber ich habe mir noch nie was aus Autos gemacht oder aus einem Haus mit Garten. Kann ich mir nicht leisten, habe ich nicht. Mir geht es wirklich um die Schönheit der Natur und um die zu erhalten. Ich glaube, es braucht hier mehr Gehör für Frauen, dass wir ihnen schenken müssen, weil sie wollen und bewegen mehr und können auch mehr bewegen. Ich weiß nicht, woher das kommt und warum das so ist, aber das ist absolut real, dass Frauen sich viel stärker und vehementer für ein gutes Klima auch in unserer Zukunft einsetzen.
Jetzt hast du ja eben ein Mädchen und einen Buben, beziehungsweise zwei Buben. Wie hast du denn das erlebt, vor allem bei deinen erwachsenen Kindern, wenn wir jetzt schon über Sozialisierung sprechen und was man so mitbringt von Natur aus, wenn man so will? Gab es da Unterschiede?
Ja, es gibt interessante Unterschiede und ich habe gar nicht so sehr versucht, jetzt meinen Kindern was vorzuschreiben und schon gar nicht, aber ich habe versucht, ihnen was vorzuleben, ihnen wirklich auch die die Schönheit der Natur zu zeigen, die auf dem Spiel steht. Und die Entwicklung war ja dann eigentlich, man sieht es dann, wenn sie wirklich so ins Erwachsenenalter hinein schlittern. Und ich fand das ganz lustig. Mein großer Sohn ist jetzt 24. Als er mal so 20 war, habe selbst ich, der alles mit der Bahn fährt oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß geht, habe ich gesagt, Jan, mach doch mal den Führerschein, soll das schon machen. Und er schaut mich an und sagt, Papa, warum? Okay, also das ist eine neue Selbstverständlichkeit, weil ich dachte immer, Führerschein, man weiß ja nie, ob man mal nicht ein Auto braucht für irgendwas. Ich habe gesagt, nein, passt, kein Führerschein, bis heute hat er keinen. Und meine Tochter ist einen ganz anderen Weg gegangen, die ist dann irgendwann einmal von vegetarisch auf vegan in der Ernährung gegangen. Die war mit mir schon lang vor Fridays for Future auf dem Klimamarsch in Wien, also es gab ja Demonstrationen für ein gutes Klima schon viel länger. Und das sind so Dinge, also das mit Ernährung, da habe ich mir von ihr sehr viel abgeschaut und das war eine interessante Phase auch für mich.
Ich höre da jetzt raus, dass in Sachen Klimaschutz deine Kinder einiges von dir übernommen haben, dass du da in der Richtung Vorbild warst. Aber die Frage war jetzt eher gezielt auf, hast du das Gefühl gehabt, dass da Geschlechterunterschiede gibt?
Nein, weil das eine ist die Ernährung, das andere ist nicht Auto zu fahren. Meine Tochter, wo du gerade gesagt hast, dass Männer das Statussymbol Auto haben, meine Tochter hat den Führerschein gemacht und fährt gelegentlich ganz gern mit einem Auto, sie hat keins. Nein, diese klassische Rollenverteilung oder was Typisches hätte ich da nicht festgestellt.
Und wenn du jetzt an deine Söhne denkst, hast du die irgendwie im Mannsein geformt oder wo würdest du sagen, bist du da Vorbild gewesen als Vater?
Ach, ich habe interessanterweise wirklich vorgestern war ich mit meinem Jüngsten wieder Skateboarden und er hat lustigerweise da gesagt, Papa, ich hätte so gern so viel von dir und zwar bis daher und ich zeige jetzt auf meinen Kopf, also alles bis hinauf, bis zur Frisur, die hätte er gern von der Mama, ist Gott sei Dank auch so und was er von mir gern hätte und er hat gesagt, was gefällt dir oder was hat er gesagt, also ich kann gut mit Kindern umgehen, ich kann Dinge gut erklären, ich mache tolle Sachen mit ihm, das ist sportliche Aktivitäten im Freien, da steckt nicht viel mehr dahinter, also ich war immer ich und habe nicht versucht, da jetzt was von mir weiterzugeben, sondern zu schauen, wo entwickeln sich die Kinder von selber hin und wo kann ich sie unterstützen. Unterstützen, nicht mal meinem Sohn das Rasieren beigebracht, das lernen die alles selber. Also das wäre jetzt was, mir fällt nichts ein. Die gehen ihre Wege.
Wie bist denn du aufgewachsen, was so Geschlechterrollen betrifft? Also wie war denn dein Vater und inwiefern war der Vorbild für dich und wo merkst du vielleicht heute oder vielleicht vor allem, ich finde oft, wenn man selber Kinder kriegt, merkt man so, hoppala, jetzt bin ich so, wie ich eigentlich nie sein wollte. Also wie die eigenen Eltern waren, wo man sich gedacht hat, das werde ich ganz anders machen.
Ich bin Gott sei Dank in einer Familie aufgewachsen, die sehr vieles ganz toll vorgelebt haben. Da blicke ich vor allem auf meine Großeltern mütterlicherseits zurück, die als Paar unfassbar toll war, weil die eine schöne Ergänzung waren. Meine Eltern waren beide berufstätig, was damals auch noch nicht selbstverständlich war und dementsprechend hat sich mein Vater genauso, wie es ihm möglich war, in den Haushalt eingebracht, auch in die Kindererziehung. Vorbild war für mich sowohl bei meinen Großeltern als auch bei meinen Eltern eher, wie führt meine Beziehung, als was ist Papa und was ist Mama und was kann ich mir wirklich, sie haben sehr schön das Bild der Beziehung für mich geprägt.
Wie haben Sie das denn gemacht? Weil als das Mikro noch nicht aufgedreht war, da habe ich dir ja davon erzählt, dass mein Ex-Mann und ich vor kurzem die Theorie aufgestellt haben, dass dieses klassische Familienmodell so mit Eltern- und Kind-Konstellationen vor allem in den ersten Jahren, und das kann lange dauern, nicht wirklich funktioniert oder zumindest hat es das für uns nicht, weil eben die Partnerschaft so auf der Strecke bleibt.
Da ist man gefordert und das ist was meine Eltern großartig gemacht haben. Die sind beide nicht aus Wien nach Wien gezogen, haben zwei Kinder in kurzen Abstand gekriegt und haben diese Phase, wo die Beziehung sich hinten anstellen muss, weil Kinder nehmen keine Rücksicht darauf, dass Mama und Papa jetzt mal vielleicht sich irgendwo zusammen kuscheln wollen, sondern sie kuscheln sich dazwischen und wenn du im Bett schläfst, es kommt ein Kind und legt sich dazwischen. Und diese Phase haben sie gut überstanden, in denen das Elternsein sie mehr zusammengeschweißt hat und jetzt sitzen sie in der Pension im Weinviertel und genießen ihr Leben wieder als Paar. Also das ist nicht verloren gegangen und das ist das Bewundernswerte und was ich jetzt mal in meiner ersten Ehe nicht zusammengebracht habe.
War das für dich dann sowas wie ein Scheitern?
Auf alle Fälle. Also du gehst ja in eine Beziehung, du bist ja verliebt und glaubst, das ist bis ans Ende aller Tage und gut so. Ich will auch, sollte es jemals wieder nötig sein, mich genauso verlieben. Ja, da muss ja jeder Liebe diese Chance geben, dass sie wirklich die Liebe für immer ist. Und natürlich bin ich mit meiner ersten Beziehung gescheitert. Ich habe es nicht geschafft, sie aufrecht zu erhalten.
Inwiefern hat denn das, und es gibt Joker, aber ich frage jetzt so privat nach, ich will endlich, dass diese Joker auch verwendet werden. Inwiefern hat denn eben das Kinderhaben auch mitgespielt, dass die Beziehung gescheitert ist?
Ich glaube, das Thema Kinder hat es schwerer gemacht. Ich könnte jetzt den Telefonjoker ziehen und meine Ex-Frau anrufen. Wäre sehr spannend. Ich glaube, hier war das Thema ein ganz anderes. Ich habe meine Ex-Frau in der Schule kennengelernt. Wir sind mit 18 zusammengekommen und haben die großen Entwicklungen des Lebens. Erster Job, den sie hatte, ich war Student. Erster Job dann bei mir, erste Wohnung, zweite Wohnung, Kinder. Das ist so dahingegangen und die Entwicklung zwischen 15 und über 30 ist eine enorme und die ist irgendwo abgebogen und nicht so zu 100% zusammen weitergegangen. Ich glaube, dass die Kinder uns sehr dazu getrieben haben, zu versuchen zusammenzubleiben, als dass sie Grund wären. Und um Gottes Willen, die Kinder waren nie ein Grund dafür, dass wir uns getrennt haben. Wir sind für die Kinder Eltern geblieben und das werden wir auch immer sein. Die Gründe liegen woanders.
Wie war denn das Vaterwerden für dich? Also hat sich da jetzt, weil du hast es ja zweimal gemacht, die Erfahrung, einmal warst du relativ jung und dann warst du so mittelalt.
Mittelalter.
Hat sich da für dich was verändert im Vatersein?
Total. Also die ersten zweimal war ich um die 30, als Jan und Ina auf die Welt gekommen sind und da war so viel auf der Welt noch wichtig. Also die Beziehung aufrechterhalten, die Kinder natürlich. Ich war bei den Geburten selbstverständlich dabei. Also es war, alle drei Geburten zählen zu den größten Momenten meines Lebens. Und ich habe Gott sei Dank schon viele große Momente erleben dürfen, aber das ist unvergleichlich. Und ich habe damals auch einen Job gehabt, wo ich sehr viel, ungewöhnlich viel Zeit mit den Kindern verbringen durfte. Das war sehr schön, aber muss ich wirklich sagen, viele Jahre später nochmal Vater zu werden, hat ein viel ruhigeres Vatersein ermöglicht. Vielleicht auch, weil du siehst, dass die Zeit mit den Kindern sehr beschränkt ist. Sie werden sehr schnell erwachsen. Das klingt, wir hassen alle den Spruch, die Kinder so schnell werden groß. Sie werden so schnell groß. Und irgendwann, und bei zweien ist es passiert, ziehen sie aus und sind weg. Und meine Tochter ist nach England gegangen. Und furchtbar. Und jetzt ist halt das dritte Kind da und geht auch schon ins Gymnasium. Und du weiß nicht, wo diese 11 Jahre sind. Und das war sicherlich der Punkt, dass du selber mit 40 und ein bisschen drüber ruhiger bist, diese Zeit genießt, weil du auch gelernt hast, sie vergeht. Alles, was du jetzt glaubst zu versäumen, wir versäumen eh nie was. Deine Zeit wird nachher genauso wieder kommen. Und das ist das, wo man jetzt noch intensiver versucht, diese Zeit zu füllen, zu genießen, anzuhalten und mitzuleben.
Hast du das Gefühl, weil das ist etwas, worüber ich in letzter Zeit viel nachdenke, dass eben dieses Eltern-Kinder-Modell ohne sonstiges System dahinter irgendwie nicht so richtig gut funktioniert, weil es sehr viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich sage jetzt nicht, dass ich die Großfamilie gern wieder hätte, aber irgendein neues Modell, finde ich, wäre schon sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, um Eltern das Leben auch ein bisschen zu erleichtern und dass nicht alles so anstrengend ist, wie sich's, finde ich, schon oft anfühlt. Hattest du, als du Vater geworden bist, das Gefühl, du bist gut genug darauf vorbereitet? Also eben, weil du jetzt auch schilderst, beim dritten Kind wusstest du schon, okay, das besteht alles aus Phasen und die werden irgendwann groß und das geht auch wieder vorbei, dieses erste furchtbar anstrengende Jahr, wo sie nicht schlafen und so. Da glaubt man, das ist das Ende des eigenen Lebens und alles ist vorbei und es wird nie wieder. Und man checkt dann irgendwann, nein, okay, das ändert sich wieder und das geht vorbei. Deswegen habe ich die Großfamilie erwähnt, weil wir haben auch niemanden, wo wir uns das abschauen können.
Nein, wir sind natürlich überhaupt nicht vorbereitet drauf und da kann ich so viele Dinge dazu erzählen, weil natürlich für alles, bevor du mit dem Auto fahren darfst, musst du in die Fahrschule gehen. Bevor du im ORF sprechen darfst, musst du in die Sprechschule gehen und dann musst du eine Prüfung machen, ob das zumutbar ist. Vater kannst du ganz einfach werden, Mutter genauso. Und auf einmal hast du ein Kind und 9 Monate wächst das heran, schon im Bauch der Mutter und du liest Bücher und du fragst Menschen und die sagen alle genau das, was du sagst. Oh, so schlimm, du wirst ein Jahr nicht schlafen. Geht's jetzt noch weg? Und du glaubst das alles nicht. Und ich habe das ja später dann nochmal erlebt. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt wirklich das Glück uns noch ein Kind schenken will, es wird sich vieles ändern, es wird sich radikal. Und die Silvia hat gesagt, ja. Und also wirklich Jahre später ist gesagt, du hast mir das alles erzählt. In der Dimension habe ich dir das nicht geglaubt. Jetzt war es aber eben auch so, und das war schon die große Hilfe, dass wir, als meine ersten 2 Kinder auf die Welt gekommen sind, 2 funktionierende Paar Großeltern hatten. Und das ist schon die mit Rat und Tat, die haben Erfahrungen, die hatten alle Kinder und haben das längst hinter sich gebracht, hatten das und haben uns toll geholfen, auch Freiraum zu kriegen, jeder für sich selber, auch als Paar. Und das ist eigentlich wirklich die große Chance, wie man alles halbwegs aufrechterhalten kann. Das war jetzt, als wir später dann eben nochmal Eltern geworden sind, war es nicht mehr ganz so leicht und auch jobmäßig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Da hatte ich halt wieder den Vorteil, ich wusste, wie man Windel wechseln, wie man ein Baby beim Baden hält und wie man Handgriffe tut, ja, und konnte da helfen. Aber natürlich haben da auch da die Großeltern mitgemacht und mitgeholfen.
Das ist ja spannend eigentlich, was du gerade beschreibst, weil was ich sehr oft heraushöre, auch in diesen Frauenfragengesprächen, ist so die gesellschaftliche Annahme, dass Frauen mit Babys und mit Kindern irgendwie besser können als Männer. Also das haben jetzt hier schon ein paar so anklingen lassen. Und wenn ich mir jetzt eben vorstelle, eure Konstellation, dass du schon erfahrener Vater warst, weil du zwei Kinder hattest und deine Frau, die Silvia, eben neu erstmals Mutter geworden ist, dann war das bei euch eigentlich genau umgekehrt. War das für dich irgendwie so, dass du gemerkt hast, okay, auch Frauen bringen das jetzt nicht von der Biologie her selbstverständlich mit, dass die das alles natürlich können?
Ja, das war mir ganz klar. Es ist wie ein Handwerk, also ein Kind zur Hand haben, nämlich vom Baden zum Abtrocknen, zum Einschmieren, zum Windelwechseln, das ist die größte Herausforderung für viele. Mhm. Das habe ich Gott sei Dank ganz einfach gekonnt. Nochmal, das sind auch Dinge, die man sehr schnell lernt. Und nein, das hat eine Frau natürlich auch nicht aus Gottes Gnaden irgendwo in den Schoß gelegt kriegt und kann das. Das sind Dinge, da muss man echt fragen oder sich, mittlerweile kann man sich wahrscheinlich 100.000 YouTube-Videos anschauen. Wir haben andere gefragt, wir haben im Spital schon geschaut, wie greifen die Krankenschwestern ein Kind an, wie gehen die damit um, wie muss es, du kriegst ja dann auch sehr rasch mit, ach, wenn es so liegt, fühlt es sich am wohlsten und das ist was man lernen kann und auch was man weitergeben kann. Und nein, darauf sind wir nicht genug vorbereitet, weder Frauen noch Männer.
Aber ich stelle mir das jetzt gerade so vor, also ich wurde ja, als ich Mutter geworden bin, zum ersten Mal von so ganz ureigenen Rollenbildern wirklich so überfallen, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass sie da sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Mann, der das irgendwie schon kann, weil das schon zweimal erlebt hat, dann glaube ich, wäre das leichter gewesen, weil dann falle ich gar nicht so in dieses, ja, aber ich als Frau sollte das doch und ich als Frau kann das doch und ich kann es ja viel besser als er, weil sich das in der Gesellschaft halt so verfestigt hat und man das immer wieder weiter transportiert dann.
Ja, und halte ich für einen wirklich großen Fehler. Habe ich wirklich versucht, gerade in dieser Anfangsphase ganz viel mit meinen Kindern als Baby zu tun zu haben, sie ganz nah bei mir zu haben, weil ich glaube, hier knüpfst du eine tiefe, tiefe Bindung, die aus Gründen, die du aufzählst, oft Frauen vorbehalten ist, weil die stillen, das ist das Intimste wahrscheinlich, was man mit dem Baby machen kann. Aber genauso habe ich versucht, ganz viel mit allen Kindern zu kuscheln, sie zu massieren, zu streicheln. Das ist doch eine Chance, wo wir Väter aus einer komischen Geschichte, weil man glaubt, das können alles nur die Mütter, einen Nachteil hatten und den wollte ich nicht in meiner Familie haben.
Du hast jetzt vorhin die Geburten als so einschneidend und als so besondere Momente in deinem Leben beschrieben. Magst du vielleicht da noch ein bisschen was erzählen? Weil ich finde das immer sehr interessant. Als Frau kennt man ja die Perspektive, wenn man ein Kind bekommt, nur aus der eigenen Perspektive, aber man weiß überhaupt nicht, wie das für Männer ist. Und natürlich weiß man, wenn ein Kind auf die Welt kommt, das ist irgendwie wow, weltbewegend, aber wie war das für dich?
Ja, dreimal sehr unterschiedlich. Also das ist ja auch der Irrglaube, dass jede Geburt einfach ist. Und tatsächlich war die erste Geburt die einfachste. Der Jan hat sich irgendwo an einem Wintertag, als in Wien noch so viel Schnee lag, dass wir mit Blaulicht mit 5 km/h ins Spital fahren mussten, entschieden auf die Welt zu kommen. Und das ist ich war so verrückt danach, Vater zu werden. Und diese 9 Monate Schwangerschaft habe ich wirklich so versucht, so intensiv wie möglich mitzukriegen. Also was wir alle kennen, man hört am Bauch, man streichelt den Bauch, man massiert und es gelang mir nicht, es zu realisieren, dass da jetzt das ist der Moment der Geburt, der bei mir jetzt bin ich Vater. Mhm. Auch wenn du 9 Monate davor ein Lebewesen hier hast und das ja eine enorme Entwicklung in 9 Monaten durchmacht und ich wirklich mich schwer bemüht habe, der Moment, wo es real wird, ist die Geburt für mich gewesen und das 3-mal. Und nochmal, sie waren sehr unterschiedlich, aber dann sind diese kleinen Geschöpfe da und du weißt, das ist jetzt mein Kind und meine Frau, mit der ich das Kind auch haben will und dieser perfekte Moment, wo dann auch alles gut gegangen ist. Nochmal, jetzt ist ja der Jüngste ist ja dann schon als Risikoschwangerschaft eingeschuft worden, weil wir halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind und dann ist das ja auch, es ist ein Wunder und es ist nicht selbstverständlich, dass alles gut geht und dass die Kinder gesund auf die Welt kommen und dass es allen gut geht. Und dann stehst du da und Es gibt wenige Glücksmomente, die größer sein könnten.
Jetzt ist es ja so, dass in meiner Elterngeneration das überhaupt noch nicht selbstverständlich war, dass Männer bei der Geburt dabei waren. Vielleicht auch nochmal auf das konkret geschaut, aus deiner Erfahrung, warum glaubst du denn, kann das positiv sein, wenn Männer auch bei der Geburt dabei sind und inwiefern können sie da auch eine wichtige Rolle einnehmen, beziehungsweise was bringt es vielleicht auch, was hat es dir gebracht, unter Anführungsstrichen?
Na, ich glaube mal, es ist ein Moment, wo ich nie im Leben eine Partnerin alleine lassen wollen würde. Ja, aus vielen Gründen. Einfach, um für sie auch da zu sein. Das ist schwere Arbeit, eine Geburt. Da kann viel passieren. Das kann auch sein, dass deine Frau dich zum Teufel schickt. Weil sie gar, das ist Gott sei Dank nicht passiert. Ich glaube, sie waren immer ganz froh, dass ich dabei war. Und es ist der Moment, diesen Start ins Leben, jetzt für mich ist es so definiert, weil es die Geburt war, aber trotz aller Bemühungen. Und es ist, es war dann doch unter den drei ein Kaiserschnitt dabei und das war dann ja nochmal eine andere Nummer, weil dann bist du auf einmal der, der als Erster das Kind in die Arme gelegt kriegt. Das heißt, du bist der Erste, der dieses kleine Ding in den Arm kriegt. Ja,
das berührt dich voll.
Ja, weil das wirklich, das war einzigartig. Ja. Und wenn ich da nicht da gewesen wäre, hätte die Schwester, der Arzt, ich weiß es ja gar nicht, und war bei mir und gut war es.
Ich finde das so schön, dass, also das ist ja auch irgendwie ein Anliegen hier in meinem Podcast, über diese Dinge zu reden, weil ich finde, dass Männer viel zu wenig über das reden dürfen. Also es sind immer so Frauenthemen und Frauen erzählen oft über Geburt und auch da ist es oft schwierig, weil eben Geburten, wie du sagst, schwierig sein können und nicht immer schöne Erfahrungen sind. Aber das mal aus Männersicht zu hören, und das ist, glaube ich, jetzt wirklich das erste Mal hier im Podcast, dass ich da so nachfrage, weil du selber eingebracht hast, dass die Geburt so speziell für dich war.
Absolut, ja.
Also darum danke ich dir für diesen Moment jetzt, weil ich das auch sehr berührend finde.
Ich danke dir, weil es ist auch wirklich immer schön, daran zurückzudenken. Es sind ja da ein paar Momente bei der Geburt auch, die man nie vergessen wird. Ja. Die kann dir niemand nehmen und die zu versäumen wäre für mich unvorstellbar. Ja.
Und hat das für dich auch nochmal was gemacht in Bezug aufs Kind dann, auf die Beziehung zum Kind? Wenn du sagst, dir würde das jetzt fehlen, dass du bei der Geburt dabei warst?
Schwer zu sagen, ich war bei allen drei dabei, ich habe kein Kind, wo ich nicht dabei war und wahrscheinlich müsste man Kinder fragen, es wäre interessant, ob Kinder, wo der Vater bei der Geburt nicht dabei war, ich bin so eins, mein Vater, das war, wie du gesagt hast, damals überhaupt nicht üblich, ob die einen anderen Bezug zu ihrem Väter haben, als zu Vätern, die dabei waren und wirklich sich viel mehr eingebracht haben. Ich glaube schon, dass dieses Gefühlte, das ja noch nicht Gedachte vom Kind, ja, das Gefühlte Beziehungsaufbauen so die wichtige Grundlage ist für alles Weitere. Ja. Da kann man auch nichts falsch machen. Du musst dein Kind ans Herz drücken, es hört dein Herzschlag, du lauschst da und spürst und ganz, ganz wichtig, glaube ich.
Das ist ja total spannend, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, und du sagst das jetzt auch, für unsere Vätergeneration, die waren gar nicht so weit, dass sie überhaupt auf die Idee gekommen wären, zu sagen, ich möchte da dabei sein. Natürlich gab es da auch Einzelfälle, wo Männer auch bei der Geburt dabei waren, aber das war dann schon eher speziell, aber so die Norm war, der Mann ist da nicht dabei. Und darum finde ich es ja dann auch so wichtig, über so Themen wie hier jetzt zu sprechen, um einerseits für Frauen aufzuzeigen, okay, das, was immer schon so war, muss nicht immer so sein, weil man kann einfach für sich selber entscheiden, ich mache es einfach anders oder es einfach hinterfragen mal. Und für Männer aber genauso. Weil natürlich können auch Männer sagen, ich will das nicht. Ja?
Ja.
Also nur weil sie jetzt alle so machen, kann man für sich auch sagen, na.
Das muss auch erlaubt bleiben, ja, weil logischerweise, also kein Spitalsaufenthalt oder ähnliches ist schön. Ja? Und ich verstehe Männer, die auch mal sagen, da will ich nicht dabei sein, auch wieder unfair, Frauen können das nicht sagen.
So in die Situation bist du aber nicht gekommen, in eine Art Machtlosigkeit oder so, weil ich glaube, dass bei Männern manchmal der Beweggrund dann auch ist, dass sie sagen, ich weiß überhaupt nicht, was meine Rolle ist, meine Frau leidet so unter Anführungsstrichen und ich kann ja da eigentlich nichts tun.
Nein, weil dann stehst du dort und die Dinge laufen, es baut sich ja auf, also es hat ein bisschen Vorlaufzeit, hat es ja, und dann stehst du da und schaust, kann ich jetzt da den Schweiß abwischen, kann ich Händchen halten, kann ich irgendwo streicheln, kann ich beruhigend oder keine Ahnung, habe ich nicht erlebt oder muss ich jetzt schreien, pressen, keine Ahnung, das machen eh die Hebammen ganz gut oder die Männer, die da dabei sind. Ich glaube, du stehst dort und weißt, was du zu tun hast.
Ich würde gerne nochmal kurz das Thema Klimawandel und Klimakrise aufgreifen, weil es ja auch eben dein Spezialthema ist, neben dem Wetter. Und noch einmal kurz darüber reden, was ich eh schon angeschnitten habe, nämlich inwiefern Geschlechterstereotype da reinspielen und wo wir vielleicht noch drehen und schrauben könnten, damit wir viel schneller Klimaziele erreichen können, beziehungsweise eben, ich sage es jetzt so pathetisch, die Erde vor dem Untergang retten können. Eigentlich die Menschheit, weil der Erde ist ja ein bisschen wurscht.
Richtig.
Sprechen wir vielleicht über das Thema Mobilität, weil auch da gibt es immer wieder Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen da viel klimafreundlicher unterwegs sind. Frauen gehen viel mehr zu Fuß, nutzen die Öffis, fahren viel weniger mit dem Auto. Und Männer und ja, in unserer westlichen Welt, jetzt gibt es schon Elektromobilität, die überall angepriesen wird. Aber auch da könnte man jetzt ganz kritisch sagen, da werden nur sehr individuelle Lösungen gesucht, weil gesamt auf der Welt betrachtet, müsste man doch viel eher sagen, schauen wir, dass wir Mobilität neu denken und nicht einfach ein Auto erfinden, das halt ein bisschen weniger klimaschädlich ist.
Absolut, absolut richtig, ja. Gerade die Mobilität braucht eine radikale Veränderung. Sie ist bei uns in Österreich für ein Drittel der Emissionen verantwortlich und das ist der Bereich, wo die Emissionen immer noch steigen. Das heißt, wir haben in der Mobilität noch nicht einmal begonnen, den richtigen Weg zu senken der Emissionen eingeschlagen und da glaube ich, der einfachste erste Schritt wäre eine Temporeduktion. Und nämlich wirklich auf der Autobahn von 130 auf 100 runter, das spart mehr als 20% Emissionen. Das spart aber auch jedem der Fahrt 20% seines Geldes. Das ist eine einfache Rechnung, ist sofort umsetzbar, hat wirklich einen großen Impact. Und ich glaube, diese Entscheidung würde von Frauen mehrheitlich mitgetragen, weil Gott sei Dank Frauen sehr vernünftig und gescheit fahren und das bei Männern definitiv nicht so ausgeprägt ist. Und da hast du völlig recht, die Mobilität gehört sowieso anders gedacht. Wir müssen weg von dem Auto, wo einer drin sitzt, hochbässige, keine Ahnung, welche Boliden da unterwegs sind, die so schnell fahren können, wie du eh nie fahren darfst. Wir brauchen große Beförderungsmittel, öffentliche Verkehrsmittel. Es ist nicht das Ziel des Klimaschutzes, Verbrennungsmotorauto gegen ein Elektroauto auszutauschen.
Wie kriegen wir denn Männer dorthin, dass sie auch anfangen umzudenken, wenn wir, wie wir heute schon festgestellt haben, mehrfach sie mitunter das größte Problem sind?
Wenn ich das wüsste, würde ich noch ein Buch schreiben und mich dumm und dämlich verdienen, weil dann hätten wir die Lösung gefunden. An dieser Lösung, und es wird viele Lösungen brauchen, arbeiten so viele Menschen. Wir haben sie einfach noch nicht gefunden. Es ist mir auch unerklärlich, warum das in Österreich nicht geht, dass wir weniger mit dem Auto fahren und wenn wir fahren, langsamer mit dem Auto fahren. Es ist mir ein Rätsel, warum wir nicht unseren Fleischkonsum senken, obwohl wir wissen, das ist nicht nur schlecht fürs Klima, sondern auch für unsere Gesundheit. Wir essen zu viel Fleisch und wir hauen ein Drittel unserer Lebensmittel weg. Das wäre der erste Schritt, wo wir was ändern können und noch gar nicht auf irgendwas verzichtet hätten. Wenn ich wüsste, und ich mag nicht am Ende wieder, weil natürlich würde das funktionieren, aber den Frauen wieder was umhängen, natürlich würden Frauen, die sagen, dein Porsche kann mich mal, finde ich überhaupt nicht sexy, komm, wir fahren mit der Straßenbahn, würde vielleicht Männer zum Umdenken bewegen, ja, weil umgekehrt war es viele Jahre wahrscheinlich auch so. Aber das ist schon die Aufgabe der Männer, auch mal zu verstehen, worum es geht und dass jeder seinen Beitrag leisten muss.
Jetzt ist es ja so, das erlebe ich ja auch im Thema, beim Thema Feminismus, so, und das ist beim Klimawandel auch so, dass eben Männer vor allem das Gefühl haben, sie werden angegriffen, weil man eben so wie jetzt auch beim Klimawandel ihnen vorhält, naja, ihr seid ja die größten Verursacher, also vor allem weiße Männer, privilegierte Männer, gut situierte Männer, gebildete Männer. Und beim Feminismus ist es auch so, ihnen hält man vor, naja, ihr seid ja der Grund, warum das Patriarchat so weiter besteht und warum so wenig passiert, weil ihr einfach Machtpositionen aufrechterhält und so weiter und so fort. Jetzt bin ich kein Mann, aber jetzt aus deiner Sicht, wie könnte man denn Männer, hast du eine Idee oder eine Vision dazu bewegen, dass sie das erkennen, dass das nicht nur schlecht ist eben?
Erstens, glaube ich, ist es sehr individuell. Es gibt nicht die Regel, wie wir diese Männer umpolen können auf Klimaschützer und Umweltfreunde, sondern es ist sehr individuell. Warum hast du dieses Auto? Warum hast du dieses Haus so? Warum pendelst du? Warum fliegst du da? Und mein Versuch ist es stets, diesen Menschen zu erklären, was sie damit anrichten. Und ob sie nicht drüber nachdenken wollen. Ich kann sie nicht ändern, ich kann es ihnen auch nicht verbieten, das will ich auch gar nicht. Ich will das Bewusstsein schärfen, dass manche Dinge, die sie tun, schlecht für unsere Umwelt, schlecht für unsere Gesellschaft und am Ende natürlich schlecht für sie selbst ist. Und mit dem bisschen, was ich vorleben kann, mit dem vielen, was ich dazu erklären kann, versuche ich wirklich über das Bewusstsein. Und ich merke, wir kommen nur vom Wissen ins Handeln. Drum auch Bücher, Vorträge, was geht in Schulen und wirklich mit Menschen drüber so reden, dass sie es verstehen. Aber schön langsam und jetzt mache ich das doch auch. Mein erster Klimawandelvortrag war 2006. Das Wissen allein reicht nicht, dass wir ins Handeln kommen. Es braucht auch andere Maßnahmen. Und da sind Entscheidungsträger, Politikerinnen gefragt und gefordert. Ich glaube, in meinem Bereich versuche ich wirklich alles, was möglich ist.
Wenn ich dir so zuhöre, dann könnte man das 1:1 ummünzen aufs Thema Gleichberechtigung.
Also die Kommunikation ist exakt die gleiche. Wir wollen immer, weil wir uns für etwas einsetzen, wollen wir irgendwas verbieten, was immer absurd ist, ja. Es war Rauchen, Klimawandel, Feminismus, Emanzipation. Die Diskussion ist immer die gleiche, weil irgendjemand justament dagegen ist und gar nicht zuhört, was wir sagen. Hey, schau doch, denk doch mal nach. Wir haben nur eine Idee. Vielleicht gefällt sie dir sogar. Nö, da ist Blockade zu. Und das ist mit sozialen Netzwerken einfach noch schwieriger geworden, weil dort ist die Blockade und sofort die Beleidigung. Ihr wollt uns alles verbieten. Also nein, wir wollen in eine bessere Welt. Und das ist dein Ansinnen und das ist meins. Ich glaube, unsere beiden Themen, wenn wir sie ernsthaft umsetzen, führen uns in eine sozial gerechtere, gesündere, saubere, bessere Umweltgesellschaft. Wir können nur gewinnen.
Dankeschön dafür. Wir sind tatsächlich am Ende jetzt angelangt und du hast keinen Joker verwendet.
Nein.
Du wolltest ein paar Mal telefonieren, aber immer
ja.
mit den Frauen, die
ja,
dich in deinem Leben begleitet
ja.
haben. Wäre eigentlich auch ganz schön gewesen.
Ja, das mache ich vielleicht danach jetzt.
Genau, erzählst ihnen, wie es war. Wie war es denn?
Ja, es war eine Achterbahnfahrt, weil die Themen sehr, sehr gewechselt haben und ich bin sehr, sehr schön in viele schöne Erinnerungen auch zurückgeführt worden und es war sehr angenehm.
Das freut mich. Du kriegst sogar noch ein Geschenk. Schau.
Dankeschön. Bin ich gespannt.
Naja, was die so typische Frauensachen halt.
Typische Frauensachen. Ja, ich habe bei Armin Wolf habe ich Schokolade gehört.
Ja. Er hat sich beschwert, weil es war schon sehr abgegriffen.
Nee, ich beschwere mich, weil ich momentan faste.
Darum so.
Auch der Prosecco leider nein, Schokolade leider nein.
Das, Pflegeprodukte habe ich noch und eine Duftkerze.
Schau, weil ich nicht gewusst habe, welche Hautcreme nehme ich doch ein Pflegeprodukt.
Eine Seife.
Eine Seife, schau.
Nicht abgelaufen.
Ist die nicht abgelaufen und...
Ich hoffe nicht.
Ich glaube, eine Seife kann gar nicht ablaufen,
kann nicht ablaufen,
oder?
Gell?
Das ist doch schön.
Ja, gerne. Vielen Dank fürs Gespräch und fürs Einlassen.
Sehr gerne.
Es ist euch ja sicher schon aufgefallen, dieser Podcast ist nach wie vor werbefrei. Wer das und natürlich den Inhalt und meine Arbeit generell gut findet, der darf sie gern auch finanziell unterstützen. Wie das geht, steht in den Shownotes zu dieser Folge. Mach es also wie Judith, Hermann, Frau Lang, Magdalena, Ulrike, Hanna, Hans-Jörg, Doris, Marlies, Martina, Christoph, Johanna, Irene und Julia. Danke für euren Support. Eine 5-Sterne-Bewertung und Weiterempfehlung hilft natürlich auch immer. Und was auch sehr super ist, sich Tickets besorgen für den 5. Mai 2024. Da komme ich mal wieder in die Kulisse Wien mit einer Frauenfragen-Live-Bühnenshow und vielleicht wird es sogar lustig. Ich freue mich auf euch. Bis bald.
Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang.